We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas. Okay, ich höre besser auf. Ich kann nicht so gut singen, aber was ich gut kann, ist Tipps zu geben für eine schöne Winterzeit, für eine schöne Pferdezeit, für einen schönen Winter mit euren Pferden. Und deswegen habe ich mir einen Adventskalender für euch ausgedacht mit 24 E-Mails an den 24 Adventstagen bis Weihnachten. Ihr könnt euch jetzt noch schnell anmelden www.pferdeflüsterei.de/Adventskalender. www.pferdeflüsterei.de/Adventskalender. Ist gratis, kostet nichts, 24 E-Mails von mir für euch. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Pferdeflüsterei to go, der Podcast für Pferdemenschen mit Herz. Heute mit
dem einen Puzzleteilchen.
Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe wieder einen Gast bei mir im Podcast. Helmut ist wieder da, das ist November.
Hallo, ihr Lieben. Ich hoffe, euch und euren Pferden geht's gut.
Bestimmt. Ich glaube, alle sind dankbar, wenn das Pferd keinen Husten hat, genug Winterfell, keine Decke braucht und die Koppel nicht zu matschig ist. Und die meisten Pferde dürfen ja gar nicht mehr auf die Graskoppel, meine auch nicht. Die liegt jetzt ein wenig brach. Wir haben natürlich brav ausgesät, wie wir es die letzten Monate besprochen haben. Aber hast du noch ein paar Tipps für uns, Helmut, was wir im November vielleicht noch so machen können? Oder können wir uns ausruhen und einfach nur auf die Ergebnisse der Bodenprobe gucken?
Also, das liegt an eurer Weide, ne? Also, gibt es da noch Geilstellen, gibt es da also noch Stellen mit überständigem Gras, die noch weg sollten? Gibt es dort Stellen, die ihr vielleicht einplanieren könnt, sodass im Winter der Boden ein bisschen fein friert? Ja, durch Frost wird der Boden wieder fein, sodass man früher gut sehen kann. Oder gibt es Äste, die überhängen, die ihr noch abschneiden wollt? Jetzt ist ja die Zeit, wo auch die Hecken geschnitten werden. Nur genauso könnt ihr auch die Äste von Bäumen, die überhängen, jetzt schneiden und wegräumen. Ihr habt also den ganzen Winter Zeit, um euch da ja auf der Weide zu bewegen, wenn eure Pferde dann ihren schönen, geruhsamen Winterurlaub machen. Aber im Großen und Ganzen sollte die Weide und das Gras jetzt ruhen.
Okay, das heißt, wir können uns intensiv mit der Bodenprobe beschäftigen. Da warst du ja bei uns und hast die Bodenprobe entnommen. Wir haben da auch im Oktober, meine ich, drüber gesprochen, wie man sie idealerweise entnimmt. Das müssen wir jetzt, glaube ich, nicht besprechen, aber jetzt liegen die Ergebnisse vor. Und du hast gesagt, wir nehmen unsere einfach mal als Beispiel und analysieren und interpretieren die Ergebnisse. Warum, sag noch mal kurz zusammengefasst, ist es so wichtig, eine Bodenprobe zu nehmen? Und was hat das für einen Einfluss auf die Weidepflege? Warum brauche ich die überhaupt? Lass uns noch mal ganz kurz das besprechen.
Stell dir vor, du gehst zum Arzt, zum Hausarzt und fühlst dich nicht wohl. Du wirst ins Behandlungszimmer vorgelassen, trittst ein und da steht der Arzt mit einer großen Spritze hinter der Tür und bups, piekst dich in den Po und spritzt es rein und sagt, das hilft gegen alles.
Ja, da hatten wir es im Oktober davon, gell?
Ja, das und dann wirst du natürlich sagen, ja, sie wissen ja gar nicht, was mir fehlt. Und ja, genauso ist es oft auch beim Dünger, wenn die Pferdehalter zum Landhandel gehen und fragen, ja, ich bräuchte dann, ja, der Pferdedünger steht da hinten in der Ecke. Da ist er, der sagt da. Der ist für alles gut, da ist alles drin und eigentlich wissen wir gar nicht, was fehlt.
Ja, deswegen schauen wir auf die Bodenprobe. Okay, dann gehen wir das mal durch. Da kam ein vierseitiges Dokument dem Labor und ich habe nichts verstanden, um es mal genau zu sagen. Also, Probenbezeichnung, Kalkversorgung, Phosphor, Kalium, Magnesium, das steht da alles. Magst du das einfach mal Schritt für Schritt mit uns so ein bisschen beschreiben, durchgehen, dass wir verstehen, was da eigentlich so gezogen wird und was das bedeutet?
Ja, genau. Also vorne an, das sind halt Laborbezeichnungen, damit das Labor die kennt. Aber die Feld- und Schlagbezeichnung, die ist schon von dir. Also die haben wir auf den Sack schon auf dieses Beutelchen schon draufgeschrieben, wo wir die Bodenprobe reingefüllt haben. Die Schlagnummer haben wir aufgezeichnet und die Bodennutzung W steht da und W ist für Wiese, Weide oder Grünland.
Und was ist diese Schlagnummer?
Ja, das ist die, du hattest 1 draufgeschrieben. Und jetzt ist es möglich, dass du dein Schlag 1, also bei den Landwirten gibt es ein sogenanntes Schlagkartei, Schlagverzeichnis. Und können endlos viele Schläge sein, ja, je nachdem, wie groß der Betrieb ist.
Ja.
Es kann es aber auch sein, dass der Schlag Nummer 1 in dem Falle über 5 Hektar groß ist und damit ist die Bodenprobe offiziell auch nicht mehr gültig. Also innerhalb des Schlages können unterschiedlich viele Bodenproben notwendig sein. Da deine Pferdeweide unter 5 Hektar ist, braucht hier nur eine Probe. Also gibt es Schlagnummer 1 und dann 000. Das wäre jetzt zum Beispiel in einem großen Ostbetrieb, dann mit, ich weiß nicht, 100 Hektar und einem Schlag. Ich versuche das jetzt mal ein bisschen zu übertreiben, ja. Müssten da locker 20 Proben gezogen werden, mindestens.
Verstehe, bei meinem Köppelchen reicht 1.
Ganz genau. Dann steht da Bodennutzung hatten wir schon und nach der Bodennutzung W, also für Wiese, Weide, kommt die Bodenart und da steht LS. LS steht für lehmiger Sand. Das ist entspringt diese, da gibt es ein wunderschönes Dreieck aus der Geologie, das hängt mit verschiedenen Körnungsgrößen zusammen. Ja, also alles über 0, alles über 2 Millimeter zählt als Sand, als Stein über 2 Millimeter. Von 2 Millimeter bis 0,2 Millimeter ist Sand und von 0,2 Millimeter bis 0,05 Millimeter zählt als Schluff und hohe Schluffbestandteile bilden einen Lehmboden. Und Bestandteile von 0,05 bis 0, alles was da drunter ist, ja, ist Tonboden. Nennt sich Tonbestandteile. Und die werden
also lehmiger Sand. Wenn die das Probe kann ich bestätigen.
Wenn der Ton wenn der Boden ins Labor kommt, wird er getrocknet und gesiebt. Und bei diesem Siebvorgang wird über bestimmte Siebgrößen festgestellt, welche Bodenbestandteile das hat.
Also lehmiger Sand. Ja, ist 1:1 so bei uns.
Ja.
Und ich ahne schon, dass ich Kalk als Dünger kaufen werde, wenn ich auf die nächste Zeile gucke.
Ja, ja, ja. Der pH-Wert dient als Kalkanzeiger und ist auch hier vom Labor wunderbar dargestellt. 4,9 ist zu wenig. Jetzt steht ja auch der optimale Bereich mit dabei. 5,4 bis 6,0 für sandigen Lehm. Und jetzt ist das so, dass wenn du jetzt beispielsweise einen Lehmboden oder Tonboden oder einen reinen Sandboden hättest, da wäre dieser optimale pH-Wertbereich ein anderer.
Ach so, das ist quasi der optimale pH-Wertbereich für diesen Boden. Ich versuche gar nicht, den Boden an ein, ich sag mal, Allzeitoptimum anzugleichen für alle Weiden weltweit, sondern für diesen Boden. Okay.
Genau, deshalb ist die Untersuchung so wichtig, weil du erstmal wissen musst, was du für einen Boden hast. Du kannst jetzt nicht allein den pH-Wert messen und dann die Analyse von Fritzchen Müller drüber legen und sagen, ah ja, dann ist ja bei mir auch. Nein, bei dir könnte es anders sein.
Spannend. Als nächster Wert ist dann Phosphor gemessen.
Ja, und hier ist jetzt sehr wichtig, hier steht hier oben drüber Phosphor, Kalium, Magnesium. Und hier unten steht weiter unten P2O5, K2O und Mg, was eigentlich auch noch ein O dahinter müsste. Es ist die kleinst pflanzenverfügbare Sauerstoffverbindung. Das ist eine Verbindung, die die Pflanzen auch in der Lage sind aufzunehmen. Das sage ich jetzt deshalb, damit bei keinem so der Eindruck entsteht, wenn er später mal Dünger kauft, beispielsweise einen Phosphordünger, und da steht jetzt anstatt Phosphor P2O5 drauf, der sagt, oh, jetzt haben die mich aber beschissen. Da ist ja, ich wollte ja Phosphor haben und jetzt haben die mir so ein Phosphor-Gemisch da geschickt. Nein, das ist der reine Phosphor, würde dir dein Haus anstecken. Das okay. Kennen wir, der ist hochbrennbar. Das ist die Form, die gehandelt wird. Und die wird auch deshalb, weil sie die kleinst verfügbare, pflanzenverfügbare Form ist, als P2O5 ausgewiesen, schon in der Bodenprobe, sodass man das 1:1 übernehmen kann. Und das Gleiche gilt beim Kalium und beim Magnesium, wird hier auf der Seite jetzt auf das O verzichtet, aber bei der Düngerempfehlung, im Düngersack ist dann auch MgO drin und das ist auch so gemeint. Und jetzt sehen wir hier, dass wir hier die Gehaltsstufen haben. Gehaltsstufen, die haben wir schon hier, pH-Stufe. Und hier weiter heißt es, es sind Versorgungsstufen. Versorgungsstufe heißt, Versorgungsstufe C ist das, was man in der modernen Landwirtschaft haben will. Versorgungsstufe B heißt ein leichter Mangel. Versorgungsstufe A heißt akuter Mangel. Versorgungsstufe D heißt etwas zu viel und Versorgungsstufe E heißt überversorgt.
Und Überversorgungsstufe okay. Das E muss man aber erstmal wissen. Genau. Also bei mir würde es bedeuten, weil bei Magnesium zum Beispiel Gehaltsstufe C steht, alles ist fein. Aber bei Phosphor und Kalium steht Gehaltsstufe B. Das heißt, ich müsste einen Dünger besorgen, wo auch Phosphor und Kalium dabei ist.
Ja, das ist jetzt so ein bisschen so ein leichter Trugschluss, weil okay. Die Düngung immer aus zwei Teilen besteht. Der eine Teil der Düngung ist der Ausgleich des Entzuges. Die Pferde fressen ja, die nehmen ja was. Mhm. Und die Pflanzen bestehen ja aus diesen Nährstoffen. Und wenn ich jetzt den Teil entziehe, muss ich den ausgleichen. Und die Versorgungsstufe, die beschreibt eigentlich nur das Versorgungslevel im Boden. Also das Ganze, ja, das gleiche ich einmal im Jahr aus, so dass es in der Balance ist. Und du hast vor allen Dingen, und das ist das Schöne hier, das ist eine relativ ausgeglichene Sache bei dir. Oft sind da, sehe ich, dass einzelne Nährstoffe in Gehaltsstufe A sind und die anderen in Gehaltsstufe E. Ja, das passiert oft genug. Okay. Mhm. So, dass ein grobes Missverhältnis kommt. Und das passiert einfach dann, wenn diese Standarddünger eingesetzt werden. Eben der Arzt mit der Spritze hinter der Türe steht.
Mhm. Ja, ich glaube, das ist hier nicht passiert, bevor wir hierher gekommen sind. Die waren, unsere Vorbewohner waren sehr biologisch und natürlich unterwegs und haben da wahrscheinlich auch einfach entsprechend auch vielleicht sogar nur mit Kalk gedüngt oder so, aber das weiß ich gar nicht genau. Jetzt müssen wir weiter auf die nächste Seite, oder? Wahrscheinlich ergibt alles zusammen erst ein Bild.
Ja, genau. Weil es ist jetzt... Der nächste Sprung, der kommt, heißt ja, ich habe jetzt eine Versorgungsstufe. Das heißt, Versorgungsstufe, müssen wir uns ja auch fragen, wo wollen wir hin? Und in der intensiven Landwirtschaft wollen wir ja immer in Versorgungsstufe C. Mhm. Als Pferdehalter, die wir gerne eine extensive Weide, eine vielfältige Grasnarbe hätten, müssen wir nicht unbedingt auf Versorgungsstufe C kommen, sondern es reicht, wenn wir so auf die Grenze B und C springen. Und jetzt sehen wir hier auf der Seite die Düngerempfehlung. Und die ist eigentlich so eine Schubladenempfehlung. Das heißt, steht da jetzt Versorgungsstufe B, interessiert den Computer das gar nicht, ob jetzt da 1 Milligramm pro 100 Gramm Boden Kalium mehr schon Versorgungsstufe C wäre, oder ob das 5 Milligramm pro drunter liegt, ja. Also ob der nah an Versorgungsstufe A ist. Das ist einfach so eine Schublade, Versorgungsstufe B, also du musst das und das drauflegen. Und das Gleiche gilt für die anderen Nährstoffe auch. Jetzt sehen wir aber auch, dass die Bedarfe unterschiedlich sind, weil diese Düngerempfehlung, die du jetzt hier siehst, richtet sich nach dem Entzug. Also wenn wir jetzt nochmal anfangen, dann von links nach rechts stellen wir fest, beim Kalk steht oben drüber Kalk in DT je Hektar. CaO. Also CaO ist wieder das gleiche, kleinst verfügbare Sauerstoffverbindung. Jetzt nehmen wir beim Magnesium auch MgO da hinten, und beim Phosphor halt P2O5 und K2O beim Kali. Hier beim Kalk steht jedoch Dezitonnen. DT heißt Dezitonnen, das Zehntel Tonnen pro Hektar. Bei allen anderen Nährstoffen, wenn wir weiter rübergehen,
steht Kilogramm
pro Hektar. Mhm. Und das ist wichtig zu beachten. Das ist ein kleiner Unterschied um den Faktor 100.
Okay, so klein ist der gar nicht. Ja, aber das bedeutet ja eigentlich, dass ich nach so einer Bodenprobe eigentlich mir einen Dünger irgendwo mischen lassen muss, oder?
Ja, theoretisch wäre das möglich. Praktisch, erstens macht das unglaublich teuer und du müsstest alle Dünger durcheinander. Und das ist schwierig, weil es wird ja jetzt noch schwieriger. Wir brauchen ja auch noch Stickstoff und Schwefel. Die stehen ja gar nicht da drauf. Mhm. Und das ist der Punkt, weil Stickstoff ist der Grundbaustoff von Eiweiß. Und ohne Stickstoff kein Eiweiß. Und Schwefel brauchen wir als einen der Grundbausteine von Methionin. Mhm. Schwefel war jahrelang kein Problem, deswegen gibt es auch heute noch Landwirte, die den Schwefel noch gar nicht beachten, vor allen Dingen die Älteren, weil Schwefel war nie ein Thema, solange es keine Rauchgasentschwefelung in der Industrie gab, solange es keine Katalysatorentechnik in den Autos gab, kam der Schwefel jedes Jahr lustig aus der Luft.
Und Methionin, für alle, die es nicht wissen, ist eine essentielle Aminosäure, die die Pferde auch tatsächlich brauchen und die sie ja eigentlich auch übers Gras aufnehmen.
Genau, wenn Schwefel vorhanden ist.
Ja, jetzt gelernt. Also ich brauche ein uraltes Auto, das ich vor die Koppel stelle und eine Stunde laufen lasse. Oder ich mache was anderes, nehme ich an.
Ja, der Witz ist, dass wir heute noch in den norddeutschen Niederungen, da wo die Schiffe mit ihrem Schweröl noch fahren, ja, diesem Schiffsdiesel, die haben ja keine Katalysatorentechnik und da brauchen die Leute auch noch keinen Schwefel zu düngen. Der kommt da noch aus der Luft.
Ja, so. Lieber dünge ich etwas Schwefel, glaube ich.
Ja, nein, ich wollte dich jetzt auch nicht zum Umziehen bewegen. Ist ja schön bei euch.
Ja, schon. Und ich möchte mir auch kein altes Auto zulegen, das ich laufen lasse. Das heißt, was entnehme ich diesen Werten? pH-Wert 4,9, Gehaltsstufe B, Gesamtbedarf 20. Dann steht hier noch im ersten Jahr 20, im zweiten Jahr 0. Ja. Bei Phosphor steht Milligramm pro 100 Gramm 9. Und wieder die Gehaltsstufe und so. Welche Werte gucke ich mir jetzt als Laie an, wenn ich so eine Bodenprobe abgegeben habe und sage, jetzt möchte ich bitte einen guten Dünger für meine Koppel finden? Was sind so die wichtigsten? Weil meistens spucken einem die Labore ja 20 Werte aus, aber so ein, zwei sind besonders wichtig. Jetzt ja, für uns als Laien, die wir nicht so genau analysieren wie du. Oder wir buchen dich, klar, das geht natürlich auch.
Ja, und man kann natürlich auch zum Lagerhaus gehen und die machen einen aus den Werten auch was, aber die geben das dann im Computer ein und der schmeißt dann die Werte für die intensive Landwirtschaft raus.
Das haben wir ja nicht. Wir haben ja Pferde und eine Pferde.
Eben, und dann haben wir auch ein Problem, unsere die extensiven Gräser zu halten. die wir halten wollen. Und deshalb ist das, wenn wir jetzt beim Kalk gucken, dann haben wir neben dem Gesamtbedarf erstes Jahr 20, und das heißt nichts anderes, 20 Dezitonnen, 20 Zehnteltonnen sind 2 Tonnen. CaO. CaO ist die Reinform für Kalk. Also wenn du hast du einen Dünger mit 50% CaO, da hast du 4 Tonnen Düngen. Aber in deinem Falle würde ich einen kohlensauren Kalk vorschlagen. Das ist ein Grünlanddünger, gut geeignet, der löst sich langsam und über mehrere Jahre. Die sind in der Regel zwischen 85% und 95% CaO haben die. Und wenn du den da aufbringst, kannst du gleich für mehrere Jahre düngen.
Das klingt super. Und wie kriege ich dann jetzt noch, also ich besorge den, wir wollen jetzt kein Name-Dropping machen, vielleicht kannst du uns noch einen Tipp geben für einen Link, wo man gute Dünger herbekommt, die kann ich in die Shownotes packen.
Ja, ganz einfach den Dünger, den du brauchen willst. Also ich persönlich, kommt drauf an, wo die Beratung ist, ich gucke mir immer ein Lagerhaus in der Region an, was da zu kriegen ist. Weil gerade die Kalkdünger, die stammen oft aus Steinbrüchen, die werden dann über Lagerhäuser vertrieben, die kann man nicht gleich an dem Steinbruch kaufen. Manchmal werden die auch international gehandelt, aber das ist ein Unterschied. Wenn ich zum Beispiel mit den Schweizer zu tun habe, dann nennen sie sich auch nochmal anders, die Dünger. Ja. Und in Österreich haben die unter Umständen regional andere Namen. Deswegen, wenn ich eine Beratung mache, gucke ich immer in ein Lagerhaus aus der Region und dann weiß ich auch, was wo zu kriegen ist. Okay, aber
wie kriege ich dann noch meinen Phosphorbedarf, meinen Kaliumbedarf, Magnesium wahrscheinlich nicht, weil ja schon Gehaltsstufe C und Schwefel und so weiter, wie kriege ich das dann alles noch rein? Oder kaufe ich mir sozusagen 5 Pötte und verteile die?
Nee, also wenn wir jetzt weitergehen, jetzt haben wir den Kalk schon mal behandelt, wenn wir weitergehen, dann kommst du eben nicht auf erstes, zweites Jahr für den Bedarf, ja, sondern auf GR1 und GR3, ja, siehst du?
Steht da,
und das heißt nicht erstes Jahr und drittes Jahr, sondern das heißt Grünland, das ist einfach eine Ertragsstufe und die bedeutet, hier drunter steht 40 Dezitonnen Hektar und das ist der Ertrag, den ich entnehme, weil die Empfehlung beruht ja immer, und wir sprachen eben, die Düngung muss aus 2 Teilen bestehen. Das eine ist, den Entzug auszugleichen und das andere, den Boden in die Balance zu bringen. Mhm. Genau das wird hier berücksichtigt. Weil hier rechnen wir immer im Hinterkopf, hat der Computer bei der Eintragung hier berücksichtigt, dass wir hier Gehaltsstufe B haben und noch nicht in C sind. Und das hat er im Hinterkopf, deswegen hat er Zuschläge drauf gesetzt. So, und der nächste Punkt, der kommt, du hast einen Unterschied wieder zwischen, wir haben ja P2O5 und K2O, beide sind Versorgungsstufe B. Und jetzt kommt der Entzug. Der Entzug ist für Kalium viel höher als für Phosphor.
Ja, das ist mehr als doppelt so hoch, also im Vergleich.
Ja, das ist 2,5
bei Phosphor und 117 bei Kalium.
Genau, das sind die Faktoren, die im Hintergrund immer mitgerechnet werden müssen. Ne? Das Programm schlägt jetzt hier folgende Dinge vor. Jetzt haben wir also eine Pferdekoppel. Wenn du die Koppel abäppelst, entnimmst du ja auch Nährstoffe. Äppelst du nicht ab, bleibt der Mist liegen und steht als Nährstoff zur Verfügung.
Ja gut, aber das ist ja keine Option.
Ne? Ja, das ist für dich keine Option. Es gibt halt viele Betriebe, die machen es so. Ich kann da ja auch, das ist ja oft eine arbeitswirtschaftliche Frage, ne? Das ist, wenn, das kommt ja auch darauf an, es gibt Leute, die behandeln ihre abgeäppelten Mist und bringen dann wieder aus. Auch das
mache ich ein bisschen, aber nur in kleiner Menge.
Auch das ist wieder ein Dünger. Und wenn man das mit berücksichtigt und mit einrechnet, dann ergibt sich dann daraus, wenn ich dann wieder ausbringe, dann, dass ich mich irgendwo in dem Bereich GR1 bewege. GR1, eine Grünland, eine Nutzung. Ja? Also eine Nutzung entziehst du und den Rest gibst du wieder zurück.
Okay, das heißt, ich gehe da auf den Wert, da der GR1 ist. Wenn ich jetzt komplett abäpple und nichts zurückbringe, egal ob ich es dort liegen lasse oder in, ich sag mal, behandelter Version, in meinem Fall Urgesteinsmehl, effektive Mikroorganismen und dann wieder ein bisschen ausstreuen. Wenn ich das gar nicht tue, würde ich auf den GR3-Wert sozusagen gehen.
GR3 ist, das ist jetzt ein Entzug von 75 Deziton, so hoch kommt eigentlich ein Pferdebetrieb nicht. Also okay, dann liegt man da drunter, dann liegt man dann im Mittelmaß zwischen GR1 und GR3.
Da GR1, nehmen wir mal Phosphor als Beispiel, ist 40, GR3 ist 75.
Nein, das ist nicht, das ist der Ertrag, der Grünertrag, den du abfährst. Unten drunter die Werte musst du 50.
Also Dezitonnen pro Hektar nehme ich gar nicht als Wert, sondern ich nehme wirklich die unteren Werte. Okay, also 50 und 83. Und wenn ich dann sagen würde, okay, ich entnehme alles, dann mache ich da zum Beispiel, gehe ich auf den Wert 65 oder so.
Ja, genau. Und vor allen Dingen das Wichtige ist, auf ein Kilo kommt es nicht an, nicht mit der Schieblehre. Dann lieber mal ein Jahr 60 und nächstes Jahr 65 oder 70, je nachdem, wie es passt. Du kriegst den Dünger ja eh nur dann in einem 25-Kilo-Sack oder so, sei da im Kopf, das sind ein Kilo Einheiten, aber das macht ja irgendwo keinen Sinn.
Nee, das macht keinen Sinn, da braucht man ja Menge. Ich nehme an, da muss man dann auch einfach ausstreuen.
Ja, es macht der Phosphor, Kalium und Magnesium können auf Vorrat gedüngt werden, auch der Kalk. Das sind die drei Dünger, die auf Vorrat gedüngt werden können. Während Schwefel und Stickstoff nicht auf Vorrat gedüngt werden können und deshalb können sie auch nicht so beprobt werden, wie wir das über diese Probe gemacht haben.
Verstehe. Wir haben ja noch eine Seite. Sollen wir da mal hinscrollen oder ist die irrelevant?
Ja, unbedingt.
Alle schon so. Nein, wahrscheinlich ist es mega spannend. Es ist einfach super viel Input.
Also beim Pferdeweidemanager-Kurs ist dann ein ganzer Tag und den teilen wir in zwei Teile auf, dass die Leute nicht zwischendurch weglaufen, sondern es ist einfach, dann sage ich jedes Mal, da kommt zu Beginn so, das Schlimmste habt ihr schon hinter euch nach zwei Tagen.
Ja, weil es wirklich so, muss man ja wissen, also du machst ja wirklich auch Weideberatung für Einzelbetriebe, kommst zu Menschen, die dich rufen und sagen, hilf mir mit meiner Weide. Also alle, die vielleicht einen eigenen Stall haben, so wie ich, oder die Einsteller sind, aber sagen, wir haben einen Stallbesitzer, der ist offen für sowas, können sich bei dir melden. Aber auch Menschen, die sagen, ich möchte selber Pferdeweidemanager werden und andere wiederum unterstützen, bildest du ja auch aus. Also da steckt ja richtig viel dahinter bei dir. Link packe ich wie immer in die Shownotes und du machst ja jetzt so eine Art Schnelldurchlauf, auch wenn es sich für uns, sage ich mal, vielleicht bin es auch nur ich, anfühlt wie eine Informationswelle, ist das ja nur die Oberfläche, die du mal eben schnell durchsaust mit uns.
Ja, es ist nicht nur für dich so, ich stelle das immer wieder fest. Ich verstehe das auch. Es ist für mich auch unglaublich schwer, dass wenn ich dann die Nährstoffe vorstelle und dann gebe ich denen einen Tiernamen, ja, und so ein bisschen den Charakter von den Nährstoffen, wie die den im Boden. Aber da bleibt uns ja jetzt gar nicht die Zeit dazu.
Nein. Wir gehen das noch ganz kurz durch. Also das ist, glaube ich, die Anlage, wo man nochmal so ein bisschen Informationen bekommt. Ne? Wir haben ja schon festgestellt, bei mir war es, meine ich, LS, stark lehmiger Sand, wenn ich mich recht erinnere.
Ja, genau.
Und dann steht hier Ton und Schluft, das sind die Anteile wahrscheinlich, die du
genau. Weil man müssen... Wir müssen da berücksichtigen, diese Nährstoffe, die wir jetzt düngen und die wir im Boden finden, die müssen sich irgendwo anlagern. Und Schluff und Ton haben die mal haben eben die Andockpunkte. Der Ton viel mehr als der Schluff. Mhm. So kommt das zum Beispiel, dass wenn du eine hängige Fläche hast, dass unten oft die Brennnessel sind. Weil wenn der Regen kommt, kommt so eine Gewitterschauer, die spült Tonbestandteile den Hang runter, die spülen unten hin und an den Tonbestandteilen ist dann der Stickstoff angelagert. Mhm. Und also schwemmt er die ganzen Nährstoffe mit runter und unten stehen die Brennnessel, als auch bei einem mageren Grundstück. Die stecken
ja, wir haben viele Brennnessel an den Rändern.
Ja, die Brennnessel sind ja bei Pferden nichts Schlimmes. Die mäht
man. Ich ernte die ab und trockne die, dann essen die die gerne. Wir nehmen hier Brennnessel und machen eine Brennnesseljauche für unseren Gemüsegarten, weil wir hoffen, aus unserem Sandboden mit sehr vielen Zutaten irgendwann Richtung Terra Preta zu kommen. Es ist ein Prozess.
Also ich kann dir aber sagen, du sagst jetzt, so schlimm ist der Sandboden noch gar nicht bei euch. Also wenn du mal wirklich die nochmal zwei Stufen weiter hoch gehst, und ich bin oft genug in solchen Regionen unterwegs, wo das ist, da ziehst du den Bodenprobenstab raus, du kannst dich noch erinnern, ja, und da musst du aber aufpassen, dass da noch was drin ist, wenn du rausziehst, dass ja nicht schon der Sand schon rausgerieselt ist. Genau, dann das ist schon Arbeit.
Das glaube ich dir. Aber ich ganz diese letzte Seite, die hier steht, das ist ja mehr so eine Art, ich sag mal, Lexikon-Beschreibung.
Bedeutet was? Ja, oben steht auch nochmal die Gehaltsstufen drin. Das ist einfach wichtig. Eigentlich sollte man die unterste Seite nach ganz oben setzen, dass da jeder mal durchguckt.
Hier, da steht auch Fruchtartenschlüssel und viele andere Informationen. Das ist ja dann wirklich mehr auch für die Landwirte, ne? Wenn die dann vielleicht eine Fruchtfolge machen wollen, um den Boden über die Fruchtfolge nach und nach zu optimieren.
Und hier steht dann zufälligerweise Fruchtartenschlüssel GR für Grünland, ja. Und oben steht W. Interessanterweise, ja. Das ist also manchmal gibt es auch so Kuriositäten, ja.
Aber das ist vielleicht fünfmal verändert worden und Mitarbeiter 7 hat vergessen, es anzupassen.
Ja, so ähnlich, genau. Und hier ist dann, hier stehen dann auch die Gehaltsstufen drin. A für sehr niedrig, B niedrig, C optimal beziehungsweise anzustreben, D hoch, E sehr hoch. Aber F habe ich noch nie gesehen, selbst bei sie.
Ja, wahrscheinlich muss man das haben, falls es doch mal vorkommen sollte.
Ja, ich wüsste jetzt nicht, ich habe noch nie einen Schlüssel gesehen, wo eine Grenze für Versorgungsstufe F drinsteht. Weil irgendwann ist ja so, zu viel ist zu viel.
Jetzt sind wir da einmal, ich weiß, für dich schnell, für uns aber recht intensiv durchgegangen. Wollen wir es noch mal kurz zusammenfassen?
Ja, bevor wir dann abschließen, weil wir davon gesprochen haben, Stickstoff und Schwefel, es sollte auf einer Pferdeweide sollte nicht mehr wie 60 Kilo Stickstoff pro Jahr und Hektar drauf. Also 30 sind okay, 60 ist ein Maximum. Mhm. Und Schwefel brauchen wir zwischen 20 und 30 Kilo. Einfach nur jedes Jahr als Entzugsausgleich. Da gibt es zwar auch Bodenwerte, die sind aber so, weil Schwefel und Stickstoff leicht ausgewaschen werden können, schwankend, dass die gar nicht erfasst werden. Da gibt es also auch keine Versorgungsstufen, weil es nie zu Übermengen kommen kann, weil das alles, was zu viel ist, schwemmt direkt weg. Nur um das gesagt zu haben, weil wir das eben schon mal eingeflochten haben, das gehört eben auch zu einer Düngung dazu, dass man einen Stickstoff und einen Schwefel dazu rechnet.
Jetzt für uns Normalos, die wir eigentlich so eine Bodenprobe ziehen und danach eigentlich nur wissen wollen, was müssen wir denn jetzt nehmen? Wenn ich jetzt so eine Bodenprobe bekomme, ich habe jetzt hier diese verschiedenen Werte, ich kann mir den perfekten Dünger nicht einfach selber mischen.
Wichtig ist, dass du immer diese untere Leiste hier nimmst und nicht, weil da passiert nicht nur dir, passiert anderen auch, dass wir diese, das, was über neben den Gehaltsstufen steht, hier bei Dezitonnen pro Hektar, das ist der Ertrag. Ne? Dass wir nicht die Ertragsmaße irgendwie fehlinterpretieren, sondern wirklich tatsächlich unten die Empfehlungswerte nehmen von P2O5. Und das sind immer rein Nährstoff P2O5, rein Nährstoff K2O, rein Nährstoff Magnesium. Und jetzt kommt ein Dünger, beispielsweise ich habe einen 50er Kali, und jetzt kann ich aber ja nur auf die 50% davon anrechnen. Wenn ich davon 100 Kilo dünge, sind davon 50 Kilo K2O. Und anders ist genauso ist das beim P2O5. Ja, wenn ich jetzt da 18% oder was weiß ich, 30% P2O5 drin habe, kann ich auch immer nur die auf 100 Kilo anrechnen. Auf 100 Kilo 30 Kilo Phosphor.
Ja, aber das wäre, also das, was ich glaube, was wir nochmal zusammenfassen müssen, ist, was ich jetzt konkret damit mache. Also ich habe jetzt diese Werte, ich weiß, was mein Boden braucht, aber ich bringe ja nicht 500 Kilo Dünger jetzt auf den Boden aus oder so.
Beim Kalk kann das durchaus passieren. Hier sind ja sogar über 2 Tonnen. Ne? Also man muss unterscheiden, der Kalk ist ein Bodendünger. Also Pflanzen brauchen auch Calcium. Allerdings ist das im Verhältnis zu dem, was der Boden braucht, um seinen Ton-Humus-Komplex aufzubauen. Und dafür ist der Kalk nun mal da. Diesen pH-Wert-Ausgleich ist nichts anderes, als dass er den Boden so gestaltet, dass er eine ausreichende Wasserhaltevermögen drin optimiert mit einem guten Bodenbelüftung.
Also gehen wir mal vom praktischen Beispiel aus. Wir haben hier mein Köppelchen mit den insgesamt, also die Wiese sind glaube ich 4000 Quadratmeter.
Ja.
Jetzt die Wiese.
Das wären dann für deinen Fall 800 Kilo Kalk.
Verteile ich in diesem Jahr?
Ja.
Das ist krass. Deswegen wirklich gerade etwas sprachlos. Ich habe mich so mit einem 30 Kilo Sack einmal über die Koppel laufen sehen.
Der Koppel entsprechend weniger, auch weniger. Ne? Das ist jetzt, wenn du den in der entsprechenden Menge da drauf gibst. Aber es gibt in Big Bags, also in großen Säcken bis 600 Kilo, 1000 Kilo, je nachdem. Die werden dann sind allerdings nur noch mit einem Frontlader zu bewegen und dann und Steuer auszubringen. Genau. Du kannst aber auch beim Kalk hingehen und das auf 2 Jahre aufteilen, ja. Wären dann nur noch 400 Kilo, wenn du das von Hand streuen willst. Du kannst aber auch im Frühjahr die Hälfte und die Hälfte im Herbst und dann, das ist beim Kalk kein Problem. Allerdings, wenn wir jetzt über den Phosphordünger reden, das sind ja bei den 50 Kilo, die du da auszubringen hättest, je nach Dünger, wenn du ein ILF 52 streust, zum Beispiel hast du 11% Stickstoff und 52% P2O5 drin, dann wäre das eine Dezitonne, ja. Dann wären das 100 Kilo auf die ganze Fläche. Dünger.
Und also das Dünger streue ich quasi aus,
kann auf, aber. Auf Hektar wäre das, ne?
Und Hektar, wenn, genau,
bei mir ist ja jetzt halber. Durch 2,5 können wir das nehmen, dann sind wir ja bei den 4000 Quadratmetern. Ne?
Genau, das heißt, ich mache das, also ich schnappe mir die Zusatzstoffe, also die Inhaltsstoffe, die ich brauche, gehe in meinen örtlichen Handel mit dieser Liste, rechne aber selber nochmal nach, dass die mir das nicht hochrechnen für die gute Viehweide, sondern nur für meine Pferdeweide. Und habe dann Zeit, das auszustreuen, lass den Boden damit arbeiten und mache zum Beispiel 3 Jahre später dann wieder eine Bodenprobe und schaue, hat's ausgereicht oder muss ich etwas ändern? Ich mache das dann nicht jedes Jahr als Standard.
Die Pflanzendünger, Phosphor, Kalium und Magnesium muss man jedes Jahr machen, weil die ja den Ausgleich für den Ertrag darstellen. Den, okay. Den Bodendünger, den kann man alle 2 oder 3 Jahre machen.
Okay, und Schwefel und Stickstoff?
Auch jährlich, allerdings okay. Nicht im Herbst. Die sollten im Frühjahr nah am Verbrauch, weil die ja sonst auswaschen können.
Also Phosphor, Kalium, Magnesium tatsächlich jährlich, kann aber alle paar Jahre wieder eine Bodenprobe machen, um zu schauen, ob sich was verändert hat.
Ja.
Schwefel, Stickstoff dann im Frühjahr und Kalk kann ich auch übers Jahr verteilen.
Ja,
kannst du. Mach das alle 2, 3 Jahre.
Wichtig ist, dass beim Düngen nie der Boden wassergesättigt ist oder gefroren ist.
Also nicht direkt nach einer Regenperiode.
Genau. Sonst könnte es nämlich, wenn der nächste Regen kommt, oberflächlich abschwemmen und das wäre nicht gut. Wir lieben zwar unsere Nachbarn, aber müssen wir damit gut mit Dünger versorgen.
Muss ich zwischen dem Düngen, also Frühjahr, Schwefel, Stickstoff, Winter ist ein anderes Thema, es sei denn, ich habe eine ganzjährige Koppel, muss ich zwischen dem Düngen und der Zeit, wo ich die Pferde wieder drauf lasse, in irgendeiner Form Abstand lassen, auch beim Kalk? Oder, also Kalk stelle ich mir jetzt unproblematisch vor, aber vielleicht sagst du jetzt gleich was anderes. Oder kann ich sagen, ich dünge Montag und Dienstag sind die Pferde wieder drauf? Wahrscheinlich nicht, ne?
Beim Stickstoffdünger nicht. Stickstoffdünger, wenn der mit aufgenommen wird, dann könnte das zu einer Nitritvergiftung kommen und sowas. Mhm. Das sind also wären ungewünschte Nebenerscheinungen.
Absolut. Weil, das heißt, wie lange braucht das, bis das Gras
sich. Wenn es regnet, ist unproblematisch, dann einen Tag, ja. Und ansonsten, wenn es nicht regnet, sollte es ein paar Tage kräftig drauf getaut haben.
Also lasse ich lieber mal eine Woche Abstand sozusagen, um sicher zu sein.
Genau, wenn es gar nicht regnet, genau.
Und bei Phosphor, Kalium, Magnesium?
Im Prinzip unproblematisch. Am günstigsten, wenn man das einfach düngt, wenn es trocken ist, wenn es nicht am Gras kleben bleibt. Wenn das auf dem Boden landet, da gehen die Pferde da nicht dran.
Okay, weil das ist ja auch wichtig, wenn sie danach wieder da mümmeln, ne?
Ja, ja.
Okay, perfekt. Aber um sicher zu gehen, kann man auch sagen, man lässt 1-2 Tage Abstand, um sich wohlzufühlen. Aber vom Prinzip her ist Phosphor, Kalium, Magnesium ja eh unproblematisch. Und der Kalk ist ja wahrscheinlich auch unproblematisch.
Ja, den Kalk, den kannst du auch außerhalb der Vegetationszeit streuen. Es kommt jetzt darauf an, wie fein da der gemahlen ist. Oft hat man ja heute die groberen. Da kannst du jetzt um die Zeit noch, ja. Sollte halt, wie gesagt, nicht gefroren sein und nicht wassergesättigt sein.
Na, das war jetzt ein ganz schöner Ritt. Aber interessant, also auch spannend, was man daraus alles ablesen kann. Und ich glaube, die Unterstützung als Laie vom örtlichen Handel ist dann doch noch trotzdem wichtig. Gleichzeitig kann man aber auch, wenn man sagt, man will da auf Nummer sicher gehen und eine gute Zusammenstellung und vielleicht auch eine Tippliste und eine Pferde-Fokus-Lesart sich an dich wenden, weil du ja auch Analysen für Kunden machst, ne? Also wenn man da eine gute Bodenprobe hat, machst du dann auch im Auftrag so eine Analyse und kannst einem Tipps geben, wenn man das möchte.
Ja, das gehört bei mir zum Gute-Pferde-Weide-Paket dazu. Einmal ist da eine Bodenprobe drin. Aber die Leute, die schon eine Bodenprobe haben, ist überhaupt kein Problem. Dann wird das einfach abgezogen bei den Kosten. Das ist gehüpft wie gesprungen. Was da ist, muss nicht nochmal gemacht werden. Aber die Analyse, die mache ich dann auf jeden Fall. auch wenn eine tolle Empfehlung drin steht. Oft ist das beim Handel so, will den Leuten ja nichts, aber die wollen ja doch immer nur unser Bestes. Und das ist oft unser Geld.
Ja, aber wirklich, das ist wirklich oft so. Ich kann das ja auch tatsächlich gar nicht leiden. Bei uns im Shop ist es so, wenn mich Menschen um Empfehlungen bitten, dann passiert es auch, dass ich sage, geh mal bitte da und dahin und hol dir das dort und dort. Ich habe das so und so nicht, aber ich glaube, für dich ist das und das besser. Und wenn du das nächste Mal was suchst, dann komm gern, dann freuen wir uns, weil ich ich mochte das noch nie, wenn man in irgendwas reingequatscht wird und es passend gemacht wird, auch wenn es gar nicht passt, egal um was es geht. Und wenn es dann noch um die Gesundheit unserer Tiere geht, geht das für mich gar nicht. Aber ich kenne das selber als Kunde, da muss man echt immer haarscharf aufpassen.
Es sind oft so, gerade beim Stickstoffdünger sind die, wir haben eben ja festgestellt, Stickstoff kann ausgewaschen werden. Und da gibt es Dünger, da ist der Stickstoff festgelegt. Das heißt, der wäscht nicht so schnell aus. Das bedeutet, der braucht aber trotzdem Wasser, um sich zu lösen. Haben wir jetzt so einen trockenen Sommer und die haben wir leider viel zu oft. Dann ist jetzt gerade dieser künstlich festgelegte Dünger, der sich gar nicht mehr löst. Dann haben die Pflanzen gar keinen Stickstoff mehr und ich habe schon extra viel Geld für diesen besonders festgelegten Stickstoff ausgegeben. Und dann ist halt Allerheiligen so, dass dann auf einmal die Weiden fettgrün sind und dann sind die Pferde drin. Ja, das nützt mir also gar nichts, wenn dann plötzlich der Regen kommt. Dann dauert das ja noch mal länger, bis der aufgelöst. Deswegen passt das auf die Pferdeweiden überhaupt nicht. Weil wenn wir nur ein bisschen Stickstoff düngen, die keine Gabe höher als 30 Kilogramm pro Hektar, dann kann ich nicht nochmal hingehen und das nochmal festlegen. Das erhöht zwar den Umsatz des Handelshauses, aber erhöht nicht den Futterumsatz.
Und absolut, das ist ein super Tipp. Also ich packe euch die gute Pferdeweide in die Shownotes, ihr Lieben. Dann könnt ihr euch da auch bei Helmut melden. Wenn ihr jetzt wie ich das mega spannend findet, aber der Kopf raucht. Und ich danke dir, Helmut, für diese Analyse, für die ganzen Tipps und die Infos. Würde sagen, der November kann jetzt vorbeiziehen und wir widmen uns dann als nächstes noch dem Dezember. Im Dezember machen wir für euch einen schönen Abschluss von unserer wunderschönen Serie Klimaweide mit Helmut. Dann haben wir tatsächlich 12 Monate Klimaweide gemacht, Helmut. Es ist verrückt. Und für alle, die das jetzt erst hören oder lesen, wir haben also wirklich jeden Monat eine Folge gemacht. Einmal durch das Klimajahr mit der guten Klimaweide mit Helmut. Und im Blog findet ihr dazu auch Artikel zu jedem Monat mit einem PDF zum Download mit den wichtigsten Tipps zu den Monaten. Also da steckt sehr viel drin, sodass ihr eure Weide optimieren könnt. Ich sag Dank dir, Helmut, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wie immer, krault euren Pferden einmal dick und fett das Fell von uns.